Hallo und herzlich willkommen bei Hamburg für alle, aber wie? Dem Podcast über Wohnungs- und Obdachlosigkeit als gesamtgesellschaftliche Herausforderung. In der heutigen Episode begrüßt sie Eva, Studierende der Uni Hamburg, und nimmt sie mit in den Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg zum Nachbarschaftstreff Westend.
Neben Raum für Nachbarschaftsprojekte und Beratungen bietet das Westend in Wilhelmsburg seit 2009 auch anonym und kostenlos medizinische Hilfe für Menschen ohne Krankenversicherung. Und das in Kooperation mit Hoffnungsorte Hamburg und Ärzte der Welt. Mich hat mal interessiert, wie so eine Arbeit genau funktioniert. Und deswegen habe ich mich mit einer Mitarbeiterin getroffen, um mehr zu erfahren. So, ich sitze jetzt mit Sarah. Sarah ist Fachärztin für Innere Medizin und arbeitet neben ihrem Hauptberuf als Ärztin in einem Hamburger Krankenhaus noch ehrenamtlich im Westend in der medizinischen Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung. Ja, viele können sich ja so eine Arbeit bzw. eine Einrichtung nur schwer vorstellen. Vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen berichten, wie es bei euch aussieht, wie normaler Tagesablauf bei euch abläuft, wer bei euch so arbeitet, so mal zum Einstieg.
Also, unsere Sprechstunde fängt um 9 Uhr an. Und wir haben, also die geht dann so bis 15.30 Uhr am Nachmittag, und die Patienten sammeln sich erstmal so in einem Vorraum, da wird Kaffee serviert und Tee, und werden dann, also die bekommen dann alle eine Nummer und werden dann eins nach dem nächsten aufgerufen, und eine ehrenamtliche Helferin bereitet auch schon die Akten vor. Und ja, bevor sie aufgerufen werden, gehen sie erstmal auch, bekommen sie auch so eine soziale Beratung, falls sie sie in Anspruch nehmen möchten, und werden dann aufgerufen, ganz normal wie in einer Praxis.
Und wer arbeitet bei euch so, sprich Ärzte oder andere Mitarbeiter, wen gibt es da alles?
Wir haben mehrere Sprechstunden, eine internistische Sprechstunde einmal die Woche, also eine allgemeinmedizinische Sprechstunde einmal die Woche. Dann haben wir eine Kindersprechstunde, die einmal im Monat ist, und eine Frauensprechstunde, also eine gynäkologische Sprechstunde auch einmal im Monat. Und es arbeiten mehrere Ärzte ehrenamtlich und Assistenten ehrenamtlich, die dann einfach unser Computerprogramm während der Sprechstunde also pflegen und die Daten der Patienten einpflegen und mitschreiben und Anrufe betätigen, solche Sachen. Und am wichtigsten finde ich die Dolmetscher, die auch dabei sind, weil unsere Patienten sehr selten die deutsche Sprache sprechen und die wenigsten auch Englisch, die meisten sprechen Bulgarisch oder Türkisch. Mhm.
Für welche Sprachen habt ihr alle Dolmetscher?
Türkisch und Bulgarisch.
Hauptsächlich?
Eigentlich nur für Türkisch und Bulgarisch, aber wir haben so auch ein System, so ein Telefon-Joker-System, also was sehr gut funktioniert. Das habe ich aber bis jetzt tatsächlich nur einmal wirklich gebraucht. Da kann man anrufen und sich einen Dolmetscher wünschen für eine bestimmte Sprache. Es gibt eigentlich fast alle Sprachen, und man kann dann telefonisch die Beratung übersetzen lassen.
Ja. Spannend.
Ja,
das ist echt ganz praktisch. Was für Patienten kommen denn überhaupt zu euch? Aus welchen Ländern kommen die? Wie erfahren sie überhaupt von euch? Natürlich für uns spannend, sind da viele Wohnungs- und Obdachlose dabei?
Ja, also unsere Patienten sind hauptsächlich Patienten aus Bulgarien. Wir haben einige türkische Patienten und wenige deutsche Patienten und so einige Patienten aus Entwicklungsländern. Und in dem Fall, die meisten sind aus Zentralafrika.
Und wie erfahren die von euch zum Beispiel? Oder
ja,
was bringt sie zu euch?
Ja, die erfahren, also die bulgarische Community, die ist einfach die in Wilhelmsburg alteingesessen schon, und ich glaube, da ist einfach Wir reden miteinander und erfahren dadurch von uns. Ansonsten haben wir Flyer im Viertel verteilt, in verschiedenen Orten, wo es Angebote für unser, wo wir wissen, dass unser Patient, also unser möglicher Patientenangebot, also sich aufhalten könnten. Und so erfahren sie von uns. Und ich glaube, dass auch im Großhandkrankenhaus zum Beispiel ist denen auch, falls sie erstmal da sich vorstellen, auch empfohlen wird für die weitere Betreuung, sich mal bei uns vorzustellen.
Und sind dann viele wohnungs- und obdachlose Menschen auch dabei?
Ja, also ich würde sagen, vielleicht so 30%. Mhm. Und also 30% davon, manche wohnen, also leben tatsächlich im Zelt. Viele aber, die nicht als Obdachlose gelten, wohnen in, auch trotzdem in einer prekären Situation. Die wohnen dann in sehr teuer vermietete Wohnungen, wo sie sich ein Zimmer zu 8 oder 9 teilen. Und viele Familien wohnen auch in Autos. Wir sehen einfach viele unserer Patienten ständig auf der Straße oder ständig in Cafés oder im Park grillen, weil sie einfach nicht die Möglichkeit haben, zu Hause normal Zeit zu verbringen.
Und wenn du jetzt gerade von der Bulgarisch-Community zum Beispiel sprichst, die schon lange hier halt eingesessen ist, weißt du dann, die kommen, ist das dann Familien nachzu?
Die kommen zum Arbeiten, es kommen hauptsächlich Männer. Und die kommen dann so vierteljährlich. Mhm. Oft sind aber dann auch für eine kurze oder also auch nicht so kurz, also monatelang eigentlich auch die Frauen dabei und oft auch die Kinder. Und
Gastarbeiter, ne?
Ja, so Gastarbeiter. Ja. Also so
die zum Erdbeeren.
Die sind nicht versichert. Nein, die kommen dann zum Erdbeerpflücken oder Spargelpflücken. Und die werden nicht versichert. Und ganz viele arbeiten auch auf dem Bau. Ja, ich glaube, das ist so ein Teufelskreis. Genau, die kommen hier an und um sich Kranken zu versichern, brauchen sie, also die sind einfach in einer prekären Situation, haben nicht die Möglichkeit, oft sich nicht die Möglichkeit, eine Meldeadresse zu haben, einen Arbeitsvertrag. Und dadurch können sie sich oft auch nicht Kranken versichern. Und es gibt einfach so viele bürokratische Hürden, die sie nicht bewältigen können, weil sie nicht nur die Sprache nicht sprechen, auch das System nicht verstehen.
Und auch keine Hilfe bekommen von ihrem Arbeitgeber.
Nee, in seltensten Fällen
ja.
Gibt's. Also es gab so einzelne Situationen, wo die Arbeitgeber sich irgendwann doch eingesetzt haben und das gemacht haben, aber das
Was sind denn häufige Krankheitsbilder, die du so siehst? Beziehungsweise hast du vielleicht auch den Eindruck, dass es da länderspezifische Unterschiede gibt?
Wir sehen hauptsächlich Husten, Schnupfen, also grippale Infekte, ganz viel, sehr viel Rückenschmerzen, auch durch die Arbeitsbedingungen und auch viel Bluthochdruck, immer mehr Diabetes. Also tatsächlich, also ich habe vielleicht so nur 2, 3 Fälle von Skabies gesehen bis jetzt und einmal so einen Bettwanzenfall, das habe ich selten gesehen. Und ansonsten würde ich sagen, das ist jetzt nicht viel anders, als was man wahrscheinlich in einer normal allgemeinmedizinischen Praxis sehen würde. Infektionskrankheiten, da sehen wir einige Patienten mit Hepatitis, aber es ist auch eine Seltenheit.
Und so an chronischen Erkrankungen, ja. Bluthochdruck und Diabetes, was sie quasi zu Hause schon oft hatten und weiter betreut wird.
Genau.
Und jetzt einfach so allgemein in deiner alltäglichen Arbeit dort, was sind da so Unterschiede im Gegensatz zu der Arbeit in der Praxis oder im Krankenhaus vielleicht, im kassenärztlichen System sozusagen?
Ja, als Unterschiede, also wir können Patienten mit chronischen Erkrankungen schwer irgendwo anbinden. Also wir haben Patienten, die wahrscheinlich eine chronische Schmerztherapie bräuchten, Das können wir nicht leisten, da, obwohl wir versuchen manchmal hier mit der Poliklinik auf der Fette zusammenzuarbeiten und es hat schon mal geklappt. Aber so grundsätzlich glaube ich, sind das die Probleme. Und wir können auch nicht die Patienten psychiatrisch anbinden. Wir können so psychologische Beratung, da gibt es viele Anlaufstellen, aber so eine psychiatrische Therapie, also das können wir nicht gewährleisten und da gibt es auch wenige Psychiater, die damit machen.
Also könnt ihr weiter überweisen, weiter vermitteln?
Ja, wir können die Patienten weiter vermitteln, aber es gibt eine doch nicht so große Liste an Ärzte, die da offen dafür sind. Mhm. Also wir haben eine Liste an Ärzte, die zusammenarbeiten können, aber sind
nicht so
viele. Hält sich in Grenzen.
Und wie ist das dann gerade bei den chronischen Erkrankungen? Hat man dann trotzdem das Gefühl, dass man die Patienten langfristig behandeln kann oder kommen die Patienten häufig oder regelmäßig wieder?
Ja, wir haben einen Patientenstamm, genau, und der ganz gut gefestigt ist. Und also wir sehen Patienten wirklich wöchentlich gelegen. Also es sind immer dieselben, aber tatsächlich die Patienten, die sehr regelmäßig kommen. Und sie sind auch sehr zuverlässig, die meisten. Also wenn man sagt, wir sehen uns in 2 Wochen wieder und kontrollieren dann nochmal, wie es mit der Bluthochdrucktherapie läuft, dann sind sie auch bestimmt wieder da.
Also es ist für dich selbst auch schon befriedigend. Man hat schon das Gefühl, dass man dem Patienten helfen kann.
Ja, doch. Doch, doch. Es ist befriedigend.
Neben den medizinischen Problemen, mit denen die Patienten zu euch kommen, was sind denn häufige nicht-medizinische oder auch soziale Probleme, die wahrscheinlich auch häufig auftreten, beziehungsweise wie geht ihr damit um?
Ja, alle unsere Patienten haben auch soziale Probleme oder Schwierigkeiten, weil wenn sie keine hätten, wären sie nicht unsere Patienten. Und alle Patienten bekommen schon, also bei der Erstvorstellung auf jeden Fall auch eine soziale Beratung und können sich aber, also bekommen auch eine Beratung bei jedem Arztbesuch, falls sie das in Anspruch nehmen möchten. Und wir arbeiten zusammen auch mit ich glaube, es ist eine Anwältin aus der Clearingstelle. Das ist die uns und die Patientin berät bezüglich Krankenkasse und Kostenübernahme und so weiter.
Rechtsfragen.
Ja, Rechtsfragen, genau. Und wir vermitteln dann auch die Patienten weiter. Also nicht wir Ärzte, muss man sagen, sondern unsere Leitung. Und genau, die vermitteln auch zu anderen Anlaufstellen, wo man mit rechtlichen Problemen oder sozialen Problemen oder Sprachbarrieren besser umgehen kann. Ziel der sozialen Beratung ist, die Patienten wirklich die Patienten ins System einzubinden, genau. Und überhaupt die Patienten zu beraten, falls man schon abschätzen kann, dass es nicht funktionieren könnte. Und oft gibt es auch die Option, tatsächlich in dem eigenen Land eine medizinische Versorgung anders in Anspruch zu nehmen.
Ihr seht ja wahrscheinlich viele verschiedene Menschen, aber wie schafft ihr es denn, Vertrauen zu den Menschen aufzubauen, die zu euch kommen, oder so viel Vertrauen zu schaffen, dass sie auch wiederkommen?
Ja, also die Patientin aus Bulgarien und die türkische Patientin, die kennen einfach die Einrichtung schon sehr lange und das ist eine große Community und das gehört zu deren Alltag einfach. Ich glaube, da muss man nicht noch mehr Vertrauen gewinnen. Die anderen Patienten, also es hat zum Beispiel bei Patienten aus Entwicklungsländern lange gedauert. Und seitdem wir aber so ein bisschen ein zuverlässiges System haben und die auch sicher sind, dass sie dran kommen, zum Beispiel, haben wir immer mehr neue Patienten aus also aus Entwicklungsländern. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass alle Patienten bei uns anonym behandelt werden. Das wissen die auch. Und dass wir uns in diesem Sinne auch für die Patienten uns stark machen. Und dass sie auch, falls sie ins Krankenhaus müssen, begleitet werden und auch beraten werden.
Wie lange arbeitest du da jetzt schon?
Seit 2013.
6 Jahre. Und in den ganzen Jahren kannst du dich dann irgendwie bestimmte Geschehnisse oder Patienten oder auch Fälle erinnern, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Also ich erinnere mich an einen Patient, der im Winter auf dem Bau mit Turnschuhe oder also irgendwie unpassendem Schuhwerk gearbeitet hat. Und der kam zu uns mit Erfrierungen der Zehen. Den haben wir ins Krankenhaus überwiesen und der hatte dann eine karotische Zehen, die dann also zum Teil, glaube ich, amputiert werden sollten. An den kann ich mich sehr gut erinnern, weil er auch immer total dankbar gewesen ist und eigentlich gar nicht des Unrechts bewusst war oder irgendwie wahrscheinlich bewusst schon, aber er hat es so angenommen einfach, was ihm geschehen ist. Ja, an den Patienten kann ich mich gut erinnern. Mhm. Und ein Patient mit Kehlkopfkarzinom, also mit Kehlkopfkrebs, da hat auch, das war auch eine sehr traurige Geschichte, den haben wir viel auch zu Hause, also der hat auch von uns Hausbesuche bekommen. Und da hat man auch gesehen, wie in einer palliativen Situation einfach die Lebensumstände total wichtig sind, um eine menschenwürdige Lage zu schaffen.
Zu schaffen.
Ja.
Und habt ihr das geschafft? Hattet ihr das Gefühl, dass ihr das hinbekommen habt bei ihm?
Ja, gering. Ja.
Den medizinischen Part.
Ja, genau. Aber das medizinische Part war gar nicht mal so wichtig eigentlich. Ja.
Und was macht dir besonders Spaß an deiner Arbeit?
Was am meisten Spaß macht, ist tatsächlich auch mit Dolmetschern zu arbeiten. Das mache ich sehr gerne. Die sind auch wunderbare Dolmetscher, die auch ein bisschen so als kulturelle Mediatoren mitarbeiten. Und es ist auch mal schön, so eine Basismedizin mal machen zu dürfen.
Ja, dann danke für das Gespräch, Sarah. Das war mein Gespräch mit Sarah, die als Ärztin in der medizinischen Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung im Westend in Wilhelmsburg arbeitet. Wer mehr erfahren möchte, kann sich gerne mal die Facebook-Seite anschauen oder die Website unter hoffnungsorte-hamburg.de/die-hoffnungsorte/westend-open-med.